Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ist China der große Gewinner der US-Wahl? Wenn wir uns den Verlauf einiger Aktien anschauen, dann auf jeden Fall. Darüber hinaus möchte ich aber heute darüber sprechen, dass es sich im Prinzip kein Anleger mehr leisten kann, um China einen Bogen zu machen. Wenn man sich den MSCI Emerging Markets, ein Index, der von einem amerikanischen Unternehmen gebastelt wurde, anschaut, dann ist der größte Player da drin China. Ob China sich selbst tatsächlich noch als Schwellenland sieht, das weiß ich nicht. Es wird ihnen vermutlich auch reichlich egal sein, ob dieses amerikanische Unternehmen sie so einstuft. Denn schließlich und endlich ist China eine Weltmacht. China ist, wenn wir uns die Zahlen angucken, mindestens die Nummer 2, in einigen Bereichen bereits die Nummer 1, und hat das glasklare Ziel, in einigen Jahren die unumstrittene Nummer 1 zu sein. Als Handelsmacht, vielleicht infolgedessen auch als Militärmacht. Ich möchte aber heute ganz wesentlich darüber sprechen, was ich als Anleger daraus machen sollte. Denn ich glaube, dass viele Anleger in China noch unterrepräsentiert sind. Und das könnte sich als Fehler herausstellen. Das sagt im Übrigen auch Ray Dalio, für den dieser Übergang zur nächsten Weltmacht China bereits nicht mehr zu verhindern ist. Ja? Das British Empire musste weichen für die amerikanische Vorherrschaft. Wie lange es dauern wird, bis die Chinesen jetzt die Amerikaner überholen, ja, das ist schwer zu sagen. Es ist vermutlich auch, wenn wir uns anschauen, in welchen Zyklen die Chinesen denken, gar nicht so wichtig, ob das Ganze 5 oder 15 Jahre dauert. Was wir ganz kurzfristig erkennen konnten, ist, dass chinesische Aktien durchaus Gewinner der US-Wahl sind. Ja, Technologieaktien haben profitiert, chinesische Aktien aber ganz besonders. Es ist kein Geheimnis, und das möchte ich auch gerne wiederholen, nach nicht mal 2 Minuten, dass mein persönlicher Favorit, neben einigen anderen, die ich auch sehr, sehr interessant finde, JD.com ist. JD ist ein großes chinesisches Internetunternehmen. Es hat eine gleichnamige Online-Plattform. Ja, das sage ich deshalb, weil JD eigentlich nicht nur E-Commerce macht, sondern es hat auch so etwas wie Shop-Apotheke, nur in China. Es hat großen Finanzdienstleister, es hat eine große Logistikkette und. Aber ganz, ganz wichtig ist mir an dieser Stelle, wenn ich jetzt sage, JD.com ist mein Favorit, dann erinnere ich daran, dass die Aktie, ja, als ich sie jetzt zuletzt mir angeschaut habe, über $90 handelte. Als ich das erste Mal über JD.com gesprochen habe, da handelte sie bei rund $30, knapp darunter. Seitdem habe ich auch die Aktie. Ich habe auch nichts verkauft. Nur, die Aktie ist in den letzten Wochen stark gestiegen. Also bitte nicht aufgrund eines Podcastes, in dem jemand sagt, der vielleicht und hoffentlich euch sonst gerne beratend zur Seite steht, JD.com ist meine Top-Aktie jetzt in China. Jetzt bitte hingehen und sagen, oh, da muss ich jetzt ganz viele JD.com kaufen. Prinzipiell glaube ich, dass man auf Sicht von 5 oder 10 Jahren langfristig damit sicher nichts verkehrt macht. Prinzipiell denke ich auch, dass es aber sinnvoll ist, Positionen aufzubauen. Immer dann, wenn auch mal eine Phase der Korrektur eintritt und nicht ausgerechnet dann, wenn sie gerade wieder ein neues Allzeithoch gemacht hat. So, um JD.com im Speziellen soll es aber nicht gehen, sondern dass natürlich chinesische Aktien derzeit an der amerikanischen Börse ja eigentlich eine Win-Win-Situation dargestellt haben. Zum einen haben wir absehbar einen Gewinner Biden. Alles andere lassen wir jetzt heute mal außen vor. Haben wir noch genügend Zeit, das zu resümieren, wenn es denn mal soweit ist. Und auf der anderen Seite haben wir Technologieaktien, die sowieso profitieren. Von Biden wahrscheinlich, weil man davon ausgeht, dass die Politik gegenüber China sich auch unter Biden nicht großartig ändern dürfte. Und das darf man am Rande auch mal erwähnen, dass Donald Trump hier etwas mehr als frischen Wind reingebracht hat in die Handelsbeziehungen bzw. Handelspraktiken von China. Das darf man ihm durchaus hoch anrechnen. Da haben auch wir in Europa von profitiert, denn schließlich und endlich ist China in der ganzen Welt shoppen gegangen. Schwellenländer, insbesondere aber auch in Dritte Weltländern, also in Afrika, geht ohne China gar nichts mehr. Die haben Zugang zu sämtlichen Rohstoffquellen und in keinem Land dieser Auf keinem Kontinent dieser Erde gibt es mehr Rohstoffe als in Afrika. Ich glaube, das wird sich schon nicht mehr zurückdrehen lassen. Ja? Dazu haben wir noch die Seidenstraße. Also China expandiert. Teilweise gewollt, teilweise auch mit Gegenwehr. Aber sich gegen China zu wehren, ist nicht ganz so einfach. Ja? Wenn man Geschäft machen will zumindest. Ein guter Freund von mir arbeitet im Top-Management bei der Bahn, war vor Corona in Addis Abeba, also in Äthiopien. Er sagt, da geht gar nichts mehr, ohne dass ein chinesisches Unternehmen den Daumen hebt oder senkt. Ja, nun hat Äthiopien ja keinen eigenen Hafenzugang, die müssen also über Djibouti gehen. Auch dort sind es chinesische Unternehmen, die da am Kap das Ganze bestimmen. Und wir überlegen wahrscheinlich noch gerade, wieso könnten wir eigentlich mal Kooperationen mit Afrika? Die könnten doch eines Tages mal groß rauskommen, nicht wahr? Also da hat China uns alle links und rechts überholt. Damit meine ich insbesondere auch die USA, die sich natürlich dagegen wehren. Und ich sagte es bereits, dass wir hier neu verhandeln, wie diese Handelsbeziehungen laufen, ist absolut richtig. Was aus meiner Sicht noch cleverer gewesen wäre, ja, auch für die Amerikaner, wäre ein, in dem Fall zumindest, mal keinen Alleingang zu machen. Hätte Trump sich also mit den Europäern, zumindest einigen europäischen Exportstaaten, die ein gewisses Gewicht haben, verbündet und hätte dann mit China verhandelt, wäre die Verhandlungsmacht sehr viel größer gewesen, als alles im Alleingang zu machen. Auch darum soll es aber schließlich und endlich nicht gehen, sondern darum, dass in China für uns als Anleger Chancen existieren. Bei allen Risiken, die wir natürlich auch haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir die politische Betrachtung, also wir können natürlich mit China sofort assoziieren und völlig zu Recht, dass es in China mangelnde, wenn überhaupt, Menschenrechte gibt. In China gibt es keine etablierte Demokratie. Wir haben eine Volksrepublik, die autoritär geführt wird. Und ich weiß nicht, ob ich es am Anfang schon angedeutet hatte, habe. Ich glaube ja, China war ja schon mal eine absolute Weltmacht. Größte Ausdehnung um 1800 herum. Ein Drittel aller Waren weltweit sind produziert und verschifft worden von China aus. Und dann kam eine dunkle Phase, eine schwere Zeit. Denn es gab massive innerchinesische Kriege mit unfassbaren Verlusten auf beiden Seiten. Dann hat China Kriege verloren gegen Frankreich, gegen Japan, gegen Russland. Sie hatten dem einfach relativ wenig entgegenzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt war China industriell einfach noch nicht so weit. Das heißt also, in diesem Jahrhundert ist wahnsinnig viel kaputt gegangen. Und durch diesen Druck kam mehr und mehr der Gedanke, wir müssen selber als Nation in irgendeiner Form stärker werden. Und ja, Anfang des 20. Jahrhunderts, 1900, jetzt brauche ich ja gar nicht, dann gucke ich gleich nach. Also Ende Republik, ja, 1914 und dann kam die Volksrepublik. Und seitdem ging es aufwärts. Aber man sieht hier, in welchen Zeiträumen hier Pläne entwickelt werden. Nicht nur in China, sondern auch in anderen kommunistischen Staaten gab es ja immer diese 5-Jahres-Pläne. Bei China gibt es auch noch sehr viel längere. Es gibt zum Beispiel den letzten 5-Jahres-Plan, der eine ganz, ganz klare Botschaft hat, nämlich den doppelten Wirtschaftskreislauf. Das heißt also, der erste der beiden Kreisläufe bezieht sich auf die inländische Wirtschaft, die Chinas Führung gerne stärken möchte. Also Produktion, Angebot, Konsum, Nachfrage. Denn wenn man die stärkt, dann ist man unabhängig vom Ausland. Und genau darum geht es. Der zweite Kreislauf, der bezieht sich nämlich aufs Ausland. Man möchte die Abhängigkeit vom Ausland reduzieren. Das kann ein Land wie Deutschland relativ schwer machen. Wir werden ja immer als unsere Leistung in irgendeiner Form exportieren müssen. Hier leben halt nur 80 Millionen. Wenn du aber über 1 Milliarde Menschen hast, dann kannst du natürlich auch sagen, theoretisch, insbesondere in Krisenzeiten, können wir untereinander so viel wirtschaftliche Macht, so ein Bruttosozialprodukt produzieren. Wir brauchen nicht zwangsläufig andere Staaten, beziehungsweise das Wohl und Wehe. Keine Frage, China wird immer Handel betreiben wollen, denn man kann natürlich in Kooperation bzw. im Austausch mit anderen viel schneller wachsen. Aber die Abhängigkeit, das bezieht sich ganz wesentlich auch auf die Rohstoffmärkte, die möchte man deutlich reduzieren. Man könnte auch ganz banal sagen oder ganz platt ausdrücken, kritisch, jetzt haben sie 100 Jahre lang vom Ausland aber wirklich alles rübergeholt an Technologie, an Wissen, an Daten, was man braucht. Jetzt haben sie es selber und jetzt machen sie es in vielen Bereichen ja auch schon mindestens auf dem gleichen Niveau. Also überlegt mal nur mal so als kleines Beispiel. Vor 10 Jahren hat kein Mensch ein chinesisches Handy gekauft. In China produzierte Smartphones natürlich. Aber chinesische Smartphones, das waren so, die sind bei den Tests reihenweise durchgefallen. Noch schlimmer, ich erinnere mich, früher, als ich noch Autozeitungen mir angeguckt habe, 10 Jahre, 15 Jahre chinesische Autos, die sind zum Crashtest, also gefühlt sind sie nicht mal angekommen, weil sie auf dem Weg dahin schon auseinandergefallen sind. Okay, bisschen übertrieben, aber das war dann quasi Trabant 2.0. Die haben relativ schnell gelernt. Relativ schnell gelernt und bauen die Produkte heute auf gleichem Niveau. Ob das früher mal ein Abkupfern war oder nicht, spielt ja jetzt letztendlich keine große Rolle mehr. Also, ich komme gleich wieder zurück. Entscheidend ist nur, China ist keine Demokratie und wir müssen, sollten und werden immer in diesem Dialog, in diesem kritischen Dialog, vielleicht auch teilweise mit Handelsbeschränkungen arbeiten müssen, dass wir sagen, solange das und das und das nicht anders wird, werden wir dieses und jenes an Handelsbeziehungen nicht aufrechterhalten. Das ist allerdings eine Politik, die dann natürlich gleichzeitig uns auch benachteiligt. Das heißt, sich einfach hinzustellen und zu sagen, solange die keine Demokratie sind, machen wir mit denen kein Geschäft. Das ist, was man so schön einen Schuss ins Knie nennt. Und wie gesagt, man könnte da sehr, sehr lange darüber diskutieren. Was ist eigentlich unter moralischen oder ethischen Gesichtspunkten wichtiger? Menschenrechte oder dass wir Handel betreiben können? Und vermutlich würde jeder wie aus der Pistole erstmal sagen, ja, Menschen, das Leben eines Menschen steht ja wohl über allem. Das ist vollkommen richtig. Und die Frage, die werde ich euch hier auch nicht beantworten, denn das ist ein Diskurs, den jeder mit sich, mit anderen führen sollte. Das solltet ihr mir nicht auferlegen, denn ich spreche hier über die Geldanlage. Und wenn wir über die Geldanlage sprechen, dann kommen wir an China nicht vorbei. Dieser Prozess, den erlebt man auf eine ganz besondere, einprägsame Art und Weise, wenn man mal da war. Das ist bei mir jetzt schon ein paar Jahre her. Ich habe gerade aufs Mikro geprügelt hier. Einen sehr guten Freund und seine Familie mit meiner Familie gemeinsam in Hongkong besucht. Und Hongkong ist, wenn ihr mal da gewesen seid, ist halt eine Metropole. Ja, es gibt so ein paar Malls, Gucci und Prada, so wie man sich das vorstellt. Dann gibt es sehr, sehr coole einheimische Malls. Kann nur empfehlen, Local Food, also direkt am Hafen zum Beispiel essen gehen, großartig. Manchmal muss man die Augen ein bisschen zumachen, weil die Chinesen, sowohl die Hongkong-Chinesen als auch Festland-Chinesen, halt sehr, sehr gerne das, was sie essen, vorher lebend sehen. Da ist übrigens meine Tochter Vegetarierin geworden. Und ja, bei mir war es dann ein Jahr später, hatte aber weniger mit Hongkong zu tun. Also wenn man in Hongkong ist, ist das noch nicht so ein Kulturschock. Von da aus sind wir dann mit China Dragon Dragon Air, so heißen sie, sorry, nach Peking geflogen. Und wenn man dort im Landeanflug ist und dann durch die Stadt fährt, dann versteht man so langsam, was China bedeutet. Zum einen, wenn kein Wind weht, bedeutete das zu dem Zeitpunkt noch ein Dunst, ein Nebel, der eine Maske quasi verpflichtend gemacht hat, sonst konnte man kaum atmen. Übrigens wurde genau in dem Jahr hat die Führung beschlossen, dass der Elektroautoanteil in Peking auf mindestens 30% oder 40% steigen sollte. Mittlerweile ist es, glaube ich, mehr. Das Ganze wurde umgesetzt in knapp anderthalb Jahren. Noch ein Beispiel für Geschwindigkeit. Der Flughafen, auf dem ich dort gelandet bin, ja, das war nach der Olympiade, der ist entstanden in 18 Monaten. Von null. Da war nur Staub und Asche bis fertig, und zwar nach westlichen Sicherheitsstandards. Ja, sonst fliegen die Airlines da gar nicht hin. 18 Monate. Ich sage hier jetzt nicht, über welchen Flughafen ich gerade nachdenke. Und dann fährst du in die Stadt rein und ja, wir waren in einem Hyatt-Hotel. Das ist natürlich der Standard, der Luxus, wenn man so will, den man aus westlichen Hotelketten auch gewohnt ist. Aber dieser Moment, wenn du dann rausfährst aus der Stadt Peking, dann dauert es bummelig 2,5 Stunden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 2,5 Stunden. Da fährt man durch eine absolut ländliche Gegend. Ja, da sitzen Bauern in Dörfern um Feuer rum. Und das gerade, und in Peking waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 19 Millionen Menschen. Innerhalb von 2 Stunden. Das Land ist eben riesengroß. Ja. Nur Russland ist, glaube ich, noch größer. Und wenn man dann auf dieser chinesischen Mauer steht, dann wird einem mit einem Male diese Vehemenz dieses Landes klar. Diese chinesische Mauer ist derart beeindruckend. Je nachdem, wie man zählt. Ja, es sind einige Teile erst später aufgetaucht. Rund 21.000 Kilometer, die gebaut wurden zu einer Zeit, da war es mit Baggern noch nicht so weit her. Zum Schutz vor Feinden. Wer so ein Projekt in Angriff nimmt und über Jahre hinweg verfolgt, ich wage zu sagen, der wird auch andere Ziele durchsetzen können. Das heißt also, wenn ich heute mir die Prognosen von Ray Dalio hinsichtlich der Entwicklung von China und den USA ansehe, und er ist sich relativ sicher, dass China die USA überholen wird, dann habe ich überhaupt keinen Zweifel daran, dass das wahrscheinlich nicht nur meine Kinder, sondern ich auch noch erleben werde. Vielleicht sollte ich also Chinesisch lernen, vielleicht macht aber China, begnügt sich auch damit, mit uns Handel zu betreiben. So, kommen wir zum Schluss nochmal auf die Aktien. Ja, sie unterliegen immer einem gewissen Risiko. Fernab von der Diskussion, dass es natürlich auch absolut fragwürdig ist, wie schnell mittlerweile China Hongkong wieder vereinnahmt. Das, was wir jetzt übrigens sehen, ist ja etwas Vereinbartes. Nur sehr viel später hatte man das erwartet und den Übergang natürlich weniger drastisch. Aber man bekommt heute viele chinesische Aktien auch über die Hongkong-Börse. Dann braucht man keine ADRs kaufen über die US-Börse. Bewegen sich dann letztendlich gleich. Und ich möchte hier zum Schluss überhaupt keine großen Empfehlungen aussprechen. Ich möchte nur sagen, dass aus meiner Sicht in Depots, in denen vermutlich in der Regel 30%, 40%, 50% oder sogar deutlich mehr amerikanische Aktien sind, man darüber nachdenken muss, dass man den Anteil chinesischer Aktien auch in den nächsten Jahren sukzessive erhöht. Und ich entschuldige mich für das Bimmeln da im Hintergrund. Das ist die Workstation, die sich ein- und ausloggt und nicht darauf Rücksicht nimmt, dass ich hier gerade einen Podcast drehe. Aber der, beziehungsweise die heutige Episode, ja, die lag mir einfach auf dem Herzen. Ich weiß, ich mache es manchmal auch gerne konkret. China ist gekommen, um zu bleiben. Wer noch gar keine China-Aktien im Depot hat, der kann momentan ja noch über den MSCI Emerging Markets gehen. 60% davon sind China. Ansonsten würde ich auf chinesische Aktien schauen. Das ist ein Markt, der deutlich schneller wächst als der amerikanische Markt. Wir sprechen über China, ein Land, welches nicht mehr im Lockdown ist. Wen interessiert es unterm Strich, ob das an den Tests liegt oder nicht? Die chinesische Wirtschaft ist wieder hochgefahren. Wir sprechen bei JD.com beispielsweise von 400 Millionen Kunden. Und JD.com hat noch nicht einen einzigen Schritt außerhalb des Landes gesetzt. Das heißt also, Expansionspläne, ob es die gibt, das weiß ich nicht. JD wird wahrscheinlich auch ein Gutes daran tun, sie nicht frühzeitig zu verkünden. Nur wenn ich mir die Marktkapitalisierung einer JD gegenüber einer Alibaba anschaue, dann ist hier noch reichlich Potenzial. Und nochmal, das ist keine Empfehlung. Vieles von dem, was ich jetzt über JD gesagt habe, gilt auch für andere Werte. Und man sollte insbesondere auch vielleicht mal auf die Werte aus der zweiten und dritten Reihe schauen. Nicht nur auf die Alibabas. Das war es für heute zum Thema China. Wirklich eines, über das man lange sprechen könnte, einfach weil hier dieses Aufeinandertreffen von ja, ich möchte gerne dort investiert sein, wo die Wirtschaft wächst, und nein, eigentlich gefällt mir nicht, wie ein autoritäres Regime mit seinem Volk umgeht, das prallt hier direkt aufeinander. Und wir können an diesem Gefühl momentan nichts ändern. Und mit dem lasse ich euch erstmal auch allein. Also, danke für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Dein Lars.